3, 2, 1, go! You're tuned in to Patrick Griner's podcast show, Your Best Investment. Get the most powerful advices for your personal success, your money, and your future investments. Follow Patrick on his Facebook fan page and ask him all your personal questions. He will give you valuable recommendations answered live right in the show from his networking partners, which are some of the most successful entrepreneurs, speakers, coaches, and business personalities in Europe. So get ready for your personal and financial breakthrough and enjoy this upcoming show.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Interview-Ausgabe meiner Podcast-Show Deine beste Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Griner und bevor wir in das Interview einsteigen, möchte ich dir hierzu gerne kurz so eine kleine Intro-Story erzählen. Und zwar war ich so Anfang, Mitte 20, als ich mich zum ersten Mal mit dem Thema Erfolg beschäftigt habe. Um genau zu sein, habe ich mir damals die Frage gestellt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen erfolgreichen und weniger erfolgreichen Menschen? Und wenn du dich zu dem damaligen Zeitpunkt, das war so Ende der 90er Jahre, wenn du dich damals mit dem Thema Erfolg beschäftigt hast, dann kamst du um den Namen Jürgen Höller einfach nicht herum. Schon damals habe ich fast alle seine Bücher gelesen und war auf verschiedensten Seminaren von ihm. Und deswegen ist es mir eine absolut große Freude, heute, 20 Jahre später, Jürgen Höller ganz persönlich hier in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ich kann dir jetzt schon mal sagen, sei gespannt auf dieses Interview, denn es ist gefüllt mit einer Unmenge an krassem Content rund um das Thema Erfolg, Rückschläge, Niederlagen, Motivation und vor allem eben niemals aufgeben. In diesem Sinne, jetzt viel Spaß mit Teil 1.
Good morning, this is your wake-up call.
Als ich Anfang 20 war, habe ich mein allererstes Buch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Erfolg und Motivation gelesen. Und das Buch war von Jürgen Höller mit dem Titel Sag Ja zum Erfolg. In diesem Sinne ist es mir eine extrem besondere Freude, 20 Jahre später etwa Jürgen Höller heute live hier in meinem Podcast und im YouTube begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, herzlich willkommen in meiner Show.
Ja, vielen Dank für die Einladung, freue mich drauf und hoffe, wir können viel Content weitergeben, mit dem deine Hörer und Zuschauer viel anfangen können.
Ich gehe mal davon aus, dass dich 99% meiner Community bereits kennt. Mhm. Aber vielleicht magst du mal so die extremsten Meilensteine deiner bisherigen Karriere ganz kurz anteasern, bevor wir quasi ins Gespräch einsteigen.
Habe ich für die Frage 2 Stunden? Ja, ganz kurz. Also, ich komme aus einem ganz einfachen Elternhaus, Papa war Arbeiter und war Faulpelz, habe keine besonderen Talente, nichts gehabt, weder für Sport noch für Musik noch irgendwas. Und wollte aber irgendwas Besonderes aus meinem Leben machen. Hatte mit 7 Jahren schon das Ziel, ich will mal später Millionär sein. Habe auf einer Gartenparty das dann mal veröffentlicht bei den Eltern, die dann fragten, was willst du mal später werden? Und dann haben sie alle gelacht und ich habe gesagt, ich werde es euch schon zeigen, ich werde mal später Millionär. Und habe dann mit 19 Jahren mein erstes Geschäft eröffnet. Das war ein kleines Fitnessstudio. Und weiß noch, kam nach Hause, hat meinen Eltern erzählt, euer Sohn hat jetzt ein Fitnessstudio gekauft. Und dann hat der Papa todernst geguckt, jetzt hast du dein Leben ruiniert. Und die Mama hat erstmal zu weinen begonnen. Und habe dann im Abstand von ungefähr so 6-8 Monaten insgesamt 4 Geschäfte eröffnet, weil ich so Angst hatte, so auf einem Bein steht sich schlecht. Und habe gedacht, wenn ich so ein paar unterschiedliche Beine habe, so ein paar unterschiedliche Branchen, dann bin ich ein bisschen sicherer. War natürlich Quatsch, war ein Verstoß gegen das Gesetz der Konzentration. Ja, und mit 22, knapp 22, war ich dann mit 1 Million Schulden zum ersten Mal fast pleite.
Okay. Ja, spannende Geschichte. Und danach ist es ja dann weitergegangen und zwar in einem Steilflug nach oben. Aber es gab natürlich auch ein paar Rückschläge in deinem Leben. Und es gab eine Situation, ich war im Februar bei dir auf den Power Days in Berlin. Und es gab eine Situation, wo ich wirklich Gänsehaut hatte. Und zwar hast du von dem Moment erzählt, als es damals bei euch an der Tür geklingelt hat. 2 Beamte stehen vor der Tür und sagen, Herr Höller, bitte kommen Sie mit. Kannst du uns mal ganz kurz in diese Szene nochmal mit reinnehmen? Was war da passiert und was ist danach letztendlich erfolgt, damit du wieder Europas Motivationstrainer Nummer 1 werden konntest?
Naja, also nachdem ich damals fast pleite war, habe ich dann ein paar höchst erfolgreiche Geschäfte eröffnet. habe mir das Wissen beigebracht, die Strategien, habe dann das erfolgreichste Fitnessstudio Deutschlands aufgebaut mit Partnern, habe die weltweit größte Unternehmensberatung für Fitnessstudios aufgebaut, weitere Unternehmensberatungen für Autohäuser, für Fahrschulen, für IT-Betriebe, habe 7-stellig verdient jedes Jahr, war mega erfolgreich und war eigentlich dann finanziell schon durch. Und dann kam aber meine große Liebe. Ich habe dann irgendwann entdeckt, dass es mir noch mehr Spaß macht, als nur zu beraten, vor Menschen zu sprechen. Habe dann als Trainer durchgestartet, habe dann alle Unternehmensberatungen abgegeben, um mich wirklich auf die Trainertätigkeit zu konzentrieren. Du kamst gerade von Leverkusen angereist, habe ich gesagt, habe ich gute Erinnerungen. Damals bei 04 Leverkusen trainiert, bis hin zur Vizemeisterschaft übrigens die erste. Und auf jeden Fall war ich dann schon im Jahr 1999 Europas erfolgreichster Trainer, war auf allen Titelstories in allen Talkshows, habe viel Geld verdient und habe dann die fatale Entscheidung gefällt, mit dem Unternehmen an die Börse zu gehen. Und bis es dann soweit war, gab es den Börsencrash 2000, die Dotcom-Blase New Economy ist geplatzt und meine Firma, die 550 Millionen wert war, das kam jetzt nicht von mir, sondern von einigen der größten Banken der Welt, unter anderem JP Morgan, heute die allergrößte, hat eine Analyse gemacht. So, dann kam der Börsencrash und der Börsengang fiel aus. Und ich habe ein paar verhängnisvolle Fehler gemacht in der damaligen Zeit. Führt jetzt zu weit, das Ganze zu erklären. Mit der Steuer ein bisschen was falsch gemacht. Und die ganze Firma ist dann in Konkurs gegangen. Und ich hatte noch ein paar Gelder in der Schweiz. Gemessen an dem, was ich Jahre vorher verdient hatte, eigentlich wenig, aber es waren 300.000 Euro und ich habe privat für alles gehaftet und ich wusste, ich gehe jetzt auch in Insolvenz und habe dann, warum weiß ich auch nicht mehr, gedacht, ich fange mit diesem Geld neu an. Das ist nicht zu entschuldigen, ist auch nicht zu erklären. Ich muss die Verantwortung dafür auch heute noch übernehmen, aber vielleicht aus der Panik heraus geschuldet ist es plötzlich, in einem Jahr war ich halber Milliardär und ein Jahr später plötzlich pleite und das konnte ich gar nicht fassen und ich habe dieses Geld gehabt, von dem keiner was wusste und habe es dann quasi vor meiner Insolvenz verschwiegen und ja, und dann kam der Moment am 31. Dezember 2002, als zwei Beamte klingelten und haben dann mich inhaftiert. Und ich bekam dann wegen Steuerhinterziehung und diesem Konkursvergehen und der falschen falschen Offenbarungseid dann 3 Jahre und war plötzlich aus meinem ganzen Leben herausgerissen und auf 2x4 Quadratmetern eingesperrt, nur also 23 Stunden am Tag eingesperrt, 1 Stunde Hofgang, 3-mal die Woche Zimmer sauer machen für 1 Stunde. Einmal die Woche Sport, einmal die Woche 1/2 Stunde Besuch von meiner Familie. Ich hatte damals 2 kleine Kinder mit 2 und 6 Jahren und ansonsten alleine. Und die ersten paar Wochen war das wirklich, das war wie ein Albtraum. Ich dachte, ich wach auf und ich lieg zu Hause. Das war nur ein Traum, aber immer wenn ich aufgewacht bin, war ich an diesem Höllenort. Und ich habe dann irgendwann habe ich dann Selbstmitleid bekommen und dann war ich zornig auf die ganze Welt. Und dann irgendwie kam dann irgendwann so eine Phase, vielleicht, ich sag Apathie, aber vielleicht war schon eine beginnende Depression, ich weiß es nicht. Und meine Frau hat das gespürt. Ich habe dann auch kaum noch was geschrieben und sie schreibt mir dann einen Brief und ich weiß noch, wie ich den gelesen habe und der dann irgendwie alles verändert. Und sie schrieb, Jürgen, ich merke, du willst aufgeben, aber wir haben tausende von E-Mails, Faxe, Briefe bekommen, wir haben Gespräche geführt. Deine Kunden sagen, du darfst nicht aufgeben, sie wissen nicht, was da schiefgelaufen ist, sie können es auch nicht beurteilen, weil sie stecken nicht in deinen Schuhen, sie wissen nicht, warum du die Fehler gemacht hast, aber du darfst nicht aufgeben. Im Gegenteil, du musst wiederkommen und allen beweisen, dass der Hauptspruch, den ich immer sagte, nämlich never give up, dass du das auch lebst, weil wenn du das nicht lebst und jetzt aufgibst, dann hast du sie belogen. Und ich muss keine Angst haben, schreibt sie, denn sie glaubt immer noch an mich und sie wird an meiner Seite bleiben. Und sie hat mir dann geschrieben, du hast die Kraft, den Eimer schaffst du es noch. Und in dem Moment ist bei mir der Schalter umgelegt worden und ich bin damals aufgestanden, nachdem ich da fast 2 Wochen nur noch auf meiner Pritsche lag und kaum noch was gegessen habe und keinen Hofgang mehr machte und hatte plötzlich so ein unbändiges Gefühl zu schreien, Jürgen, steh auf. Und in dem Moment hat sich alles verändert. Natürlich hat es noch gedauert dann, aber der mentale Zustand hat sich verändert. Ich war plötzlich nicht mehr apathisch. Ich war plötzlich wieder, ich hatte diesen Impuls gefasst. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht, wie ich herauskomme. Und ich weiß nicht, was draußen passiert. Ich weiß, mein Name ist kaputt. Ich weiß, alles ist verloren. Ich weiß, ich habe 1 Million Schulden. Aber ich werde zurückkommen und ich werde es nochmal schaffen, weil ich habe die wichtigsten Menschen an meiner Seite, meine Kinder, meine Frau und meinen Schwager und besten Freundin Axel Weinberger, der heute noch für mich arbeitet. Ja, und dann am 1. Mai 2004 wurde ich nach guter Führung nach 1,5 Jahren wieder entlassen und wir hatten 6,6 Millionen Schulden. Und wir waren in einem Kellerloch gewesen. Der Teppichboden war so einer wie der, aber vollkommen versifft mit Kaffeeflecken und Hundeflecken. Und wir hatten drei gebrauchte Schreibtische und drei Regale auf dem Second-Hand-Markt für 250 Euro gekauft. Wir hatten drei so Computerkisten, so fette damals noch mit dem Tintenstrahldrucker. Und wir hatten kein Geld. Wir hatten kein Geld, um Werbung zu machen. Wir hatten kein Geld, um eine Homepage gestalten zu lassen. Also wir haben 8 Wochen gebraucht, bis wir eine Homepage hatten. Wir hatten kein Geld für Briefpapier, geschweige denn für einen Kopierer. Ich weiß noch, wir hatten ein Kästchen, so ein Kästchen. Und wenn wir, dann haben wir immer so die Vorlagen mit einem Zettelchen, 5-mal weiß, 30-mal weiß, 5-mal Farbe, haben das in Folie gesteckt und einmal am Tag, wir hatten zu dritt 3 Familien, ein Fahrzeug, ist einer dann 7 Kilometer nach Schweinfurt gefahren, wieder zurück, um die Kopien jeden Tag machen zu lassen. Und das war der Start. Und ich hatte 6,6 Millionen Schulden, noch für weitere 28 Jahre. Der Rest ist aber dann auch Geschichte. Nach 3,5 Jahren war ich wieder schuldenfrei. Nach insgesamt 7 Jahren hatte ich meine erste Million wieder. Und nach 10 Jahren, an meinem 50. Geburtstag, 10 Jahre nach dem Neustart, war ich finanziell wieder frei.
Wow. Was für eine Leistung. Was für eine Story auch eben, ne?
Ja, heute kann man fast sagen, es ist eine Marketing-Story. Aber damals war es natürlich dramatisch gewesen. Und darf auch nicht vergessen, dass natürlich die Familie sehr drunter gelitten hat. Also wenn es jetzt nur ich gewesen wäre, kann man ja sagen, und auch zu Recht, ja, hast Fehler gemacht, musst du dafür einstehen, musst du büßen. Und das ist auch richtig, so habe ich ja auch. Ich habe die Fehler auch sehr bereut. Aber was wirklich wehgetan hat und heute immer noch wehtut, ist, dass meine Frau auf der Straße nicht mehr angeschaut wurde, dass meine Kinder in der Schule Probleme hatten und da durch mussten. Aber vielleicht sind meine Kinder auch heute so stark geworden und erfolgreich, weil sie vielleicht auch daran gewachsen sind, wir als Familie einfach zusammengestanden haben. Ja, ne? Ja.
Das ist etwas, was mir direkt bei dir aufgefallen ist, wenn man sich auf Instagram und so weiter umguckt, dass du offensichtlich auch nach außen eine sehr starke Bindung eben zu deiner Familie hast. Und es gibt ja genügend Stories auch von anderen erfolgreichen Persönlichkeiten. Da ist nicht nur das Haus, das Geld und Sonstiges weg, sondern auch die Frau und die Familie. Das war ja bei euch genau das Gegenteil der Fall. Da möchte ich gerne später nochmal kurz drauf zurückkommen.
Klar.
Wenn du dich heute zurückerinnerst an diese schwierige Zeit, was waren für dich die prägendsten, aber auch lehrreichsten Momente in der schwedischen Gardine, wenn man das mal so sagen kann?
Naja, es war einfach, also jede Krise ist ja auch eine Chance. Und es war alles weg gewesen. Damit war aber auch eine gewisse Freiheit entstanden, weil ich war damals in ganz jungen Jahren sehr erfolgreich, plötzlich durch die Leverkusener Geschichte. Ich habe dann alle möglichen Sportler geschult, Andy Goldberger zum Weltrekord geholfen, Grit Breuer zum 500 Meter Weltrekord geholfen, viele andere. Also war plötzlich auf allen Titelstories, war in allen Talkshows und dann plötzlich war ich 500 Millionen schwer und da nicht abzuheben ist schwer. Und ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich damals den Börsengang durchgeführt hätte. Ich wäre dann ein paar hundert Millionen schwer gewesen, aber vielleicht wäre ich als Mensch gescheitert. Und deshalb, es war eine Riesenchance über mich, mein Leben, was will ich wirklich, nachzudenken. Und es waren ja nicht mehr viele Freunde da. Also zum Beispiel die ersten, die alle weg waren, waren die Promi-Freunde. Das ist halt doch eine sehr oberflächliche Welt teilweise. Ein einziger, der dann wirklich noch zu meiner Frau stand und sich gemeldet hat, war der Udo Jürgens. Das Lied, was du gehört hast auf den Power Days, Power Weekend, Never Give Up, hat er geschrieben. Also da haben wir einen ganz besonderen Bezug dazu. Und aber ansonsten, es war ja alles weg. Auch die Freunde, bis auf wenige, waren weg gewesen. Und deshalb konnte ich frei entscheiden. Und ich habe dann von ein paar Kollegen, die noch mit mir korrespondieren, habe ich dann bekommen, den Rat, nicht mehr zurückzugehen auf die Bühne. Und wenn dann überhaupt, dann vielleicht zum Beispiel als Beziehungscoach, weil ja die Beziehung mit meiner Frau so gut gehalten hat. Und da könnte ich doch was sagen. Aber nicht mehr als Erfolgs- und Motivationstrainer, weil ein Erfolgstrainer, der selber pleite geht und abstürzt, ist nicht vertrauenswürdig. Mhm. Und dann habe ich so in mich reingehört und habe ja dann mir auch einige Geschäftsideen überlegt. Und ich weiß, also einige von diesen Geschäftsideen wurden später Riesenerfolge, weil ich sie anderen weitergegeben habe. Ich hätte die wieder erfolgreich gemacht. Aber mein Verstand sagte ja, aber das Herz blieb bei diesen ganzen Ideen eigentlich vollkommen unberührt. Und dann war so eine Idee, die sich so ganz leise gemeldet hat, so als Stimme, vielleicht solltest du doch wieder auf die Bühne zurück. Und dann kam sofort der Verstand, so, nein, das geht nicht erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Aber das Herz hat gebrannt. Das heißt, sobald ich daran gedacht habe, war da eine Unruhe in meinem Herzen. Und dann habe ich etwas getan, was ich vielleicht schon viel früher hätte tun sollen. Nicht auf den Verstand zu hören, sondern mal wirklich wieder auf dem Herzen, auf meine Intuition. Und das Herz hat gesagt, geh auf die Bühne zurück. Und heute im Nachhinein Wahnsinn. Also ich bin auf die Bühne am 1. Mai, also am 13. Mai war das erste Seminar mit 13 Teilnehmern und habe den Leuten erzählt, wie sie selber aus dem Leben was machen können. Und mein Leben war gerade in Stücke gelegen. Und ich weiß gar nicht, wo ich diese Stärke hatte, aber ich glaube, das war einfach in mir. Und ich habe den Leuten gesagt, ja, ich war erfolgreich und ich habe alles verloren. Ich habe beide Erfahrungen gemacht und jetzt sage ich dir, wie du diese Fehler vermeiden kannst, aber eben auch, wie du es schaffen kannst, erfolgreich zu sein. Und du wirst die nächsten Jahre bei mir beobachten können, dass ich das auch wieder schaffe mit den Strategien, die ich euch jetzt beibringe. Und irgendwie haben die Leute mir das geglaubt. Es war einfach, weil es authentisch war. Vielleicht hat ihr Verstand auch gesagt von den Teilnehmern, was der da erzählt, der hat 6,6 Millionen Schulden, sein Name ist kaputt, alles ging in die Brüche und jetzt kommt der und erzählt was von Erfolgsstrategien. Aber die haben dann nicht mehr mit dem Verstand zugehört, sondern mit dem Herzen. Und irgendwie habe ich sie erreicht. Und die haben das dann umgesetzt und wurden erfolgreich und haben dann wieder welche geschickt. Und wieder welche. Und aus diesen 13 sind mittlerweile 10.000 geworden.
Ich glaube, du hast mittlerweile 7 Veranstaltungen pro Jahr, allein nur für das Power Weekend. Ist das richtig? Im Durchschnitt ca. 2.000 Teilnehmer.
Ja, also wir haben im Durchschnitt, also im Jahresdurchschnitt sind es etwa 2.500 Teilnehmer. Mal sind es nur 2.000 oder mal 1.800, mal sind es 3.000. Beim Power Weekend in München hatten wir letztes Jahr mit dem Arnold 10.000 in der Olympiahalle. Das ist einmal im Jahr die ganz große Veranstaltung. Und daneben haben wir aber dann auch noch weitere 22 Programme. Das heißt, wir haben mittlerweile eine komplette Jürgen Höller Academy. Ich bin auch nicht alleine. Ich habe mittlerweile 6 Trainer, die eben tätig sind. Wir haben einen Rekrutierungsspezialisten Nummer 1. Wir haben den Verkaufstrainer für mich Nummer 1. Wir haben den Online-Experten, Andi, den du kennengelernt hast, Nummer 1. Also ich habe da ein Team aufgebaut, die eben mittlerweile eben viele weitere Themen abdecken, weil nur Persönlichkeit, Motivation und Erfolgsstrategie ist gut, aber es gibt ja eben auch noch mehr. Wir brauchen noch mehr Tools, wir brauchen noch Handfestes, wir brauchen Marketing, wir brauchen Verkauf, wir brauchen Online-Marketing, soziale Medien, all das, was heute eben den Erfolg, muss ich dir nicht erzählen, Erfolg ausmacht. Ne?
Ja. Was mich an deiner Story sehr interessiert ist, wo kommt diese innere Motivation her von dem kleinen Jürgen Höller, auch nach solchen drastischen Rückschlägen immer noch, auch vom Kopf, vom Verstand, von der Willenskraft, Europas Trainer Nummer 1, Motivationstrainer Nummer 1 zu werden. Was treibt dich innerlich an?
Naja, dieses Nummer 1 zu werden war eigentlich jetzt gar nicht mehr das Ziel gewesen. Das war früher mein Ziel, ganz stark getrieben, Nummer 1 zu sein. Das kommt daher, ich kam mit 5 Jahren in die Schule und habe einen psychologischen Test gemacht und war dann der Jüngste in der Klasse. Und bis dahin war ich ein aufgewecktes Kerlchen, so der Leader in der Gang in der Nachbarschaft, aber plötzlich war ich der Jüngste, ist auch umgezogen in ein neues Dorf und ich war dann auch ein halbes Jahr bis 10 Monate jünger als alle anderen, körperlich ein bisschen kleiner, schmächtiger, konnte kein Fußball, was auf dem Dorf gespielt wurde, konnte nicht singen, nicht tanzen, ich war kein Handwerker, ich habe keine Talente gehabt und in der Phase habe ich so eine Minderwertigkeitsgefühl entwickelt und wurde immer stiller und leiser. Und irgendwo ist aber mir der Wunsch entbrannt, eben, das kann es nicht sein, dass ich quasi so klein und still bleibe, ich wollte mehr aus meinem Leben machen und dann eben mit 19 dann das Fitnessstudio gekauft. Und dieser Drang, mehr zu machen und diese innere Kleinheit, diese Minderwertigkeit aus meiner Kindheit zu kompensieren, das war sicherlich ein starker Antrieb. Aber der Antrieb ist gut zum Starten, aber der Antrieb ist nicht gut, um auf Dauer durchzuhalten, weil es ist ja nichts positiv besetzt. Im Prinzip heißt es ja, ich werde es euch schon zeigen. Und in meiner Pause, ich glaube, ein wesentliches Element, warum ich wieder zurückgekommen bin und auch heute so erfolgreich bin, ist, ich habe für mich beschlossen, das, was ich in Zukunft tun werde, möchte ich in erster Linie für die Menschen machen. Das heißt, ich habe gesagt, ich habe so viel Wissen jetzt angehäuft, habe auch Fehler gemacht, weiß aber auch, welche Fehler man nicht machen darf. Ich möchte möglichst vielen Menschen dieses Wissen weitergeben und bin überzeugt, wenn ich den Menschen helfe, erfolgreich zu werden und sitze auf ihren Schultern, dann werde ich automatisch mitwachsen. Und genau so war es dann auch. Na, natürlich bin ich nicht nur altruistisch, natürlich will ich auch wachsen, will auch Erfolg, will auch Geld verdienen. Also ist ja vollkommen normal. Aber es ist ein Unterschied, mache ich es zuerst für mich und dann für die Kunden oder mache ich es zuerst für die Menschen und dann für mich und mein Geldbeutel und meinen persönlichen Erfolg. Und ich habe mir geschworen damals und ich hoffe, dass ich es die nächsten Jahre auch noch schaffe, immer wieder mich dazu am Schopf zu ziehen und es eben nicht wieder rückfällig zu werden, sondern es wirklich zu machen für die Menschen. Und das hat auch was damit zu tun, sein Selbstwertgefühl aufzubauen. Also ich glaube, Gewinn kommt von Sinn. Und wenn ich es für die Menschen tue, jetzt mal egal, wer meine Kunden sind, und ich mache es mit Liebe, aus und in Liebe, dann werde ich auch Geld verdienen, dann werden mehr Menschen kommen. Wenn ich es aber nur fürs Geld verdienen mache, dann kann das kurzfristig funktionieren, aber wird langfristig immer scheitern.
Ja, okay. Was würdest du sagen, sind deine absolut drei größten Talente, die dich zu dem gemacht haben, der du heute bist?
Ja, wenn ich auf der Bühne bin, dann bin ich ein anderer Mensch. Also wenn ich auf der Bühne bin, ich sag immer, ich glaube, ich bin so eine Art Kanal, so wie das jeder ist, der, also ich fange noch ein bisschen früher an. Ich glaube, wir kommen nicht zufällig auf die Welt. Ich glaube, dass jede Seele, die hier auf die Welt kommt, sich ganz bestimmte Aufgaben und Talente und Begabungen mitgenommen hat, um diese Aufgaben leben zu können. Und der eine hat eben vielleicht dann die Aufgabe und das Talent als Fußballer, der nächste als Finanzmensch, der nächste als Erfolgs- und Motivationstrainer, der nächste als Verkäufer, als Buchhalter, als Sänger, was auch immer. So. Und ich glaube, das Erste ist, dass wir erkennen müssen, was ist mein Ding. Weil viele leben dann das Leben, weil sie dort viel Geld verdienen oder weil der Papa das wollte oder weil ich dort zufällig eine Lehrstelle bekommen habe und die war frei und jetzt habe ich den Beruf gelernt und bleib dabei. Oder weil mein Freund auch das studiert, habe ich es auch gemacht. Also ich glaube, dass wir oft irgendwo reingeraten und kommen dann nicht mehr raus, stellen dann fest, es ist nicht mein Ding, aber jetzt habe ich schon so und so viele Jahre investiert, habe mir schon was aufgebaut. Da nochmal rauszukommen, ist schwer. Aber ich glaube, wenn wir das nicht tun, dann brennen wir aus. Das heißt, vielleicht schaffen wir es dann, das Ding erfolgreich zu machen, durch Tools, durch Werkzeuge. Vielleicht schaffen wir es auch, eine Menge Geld damit zu verdienen, aber wir werden nicht glücklich sein dabei. Und deshalb lebt dein Ding und ich habe mein Ding gefunden und ich habe selbst den Menschen eben diese universellen Lebensgesetze, weil es sind Lebensgesetze, sind auch nicht von mir, ich habe die nicht entdeckt, ich habe sie nicht erfunden, nicht gefunden, ich habe die zum ersten Mal entdeckt bei den alten Griechen, die ich studiert habe, also es ist 3000 Jahre altes Wissen und diese Lebensgesetze gebe ich weiter und das ist das Erste, mach dein Ding, also tue das, was du liebst. Der zweite Punkt ist, ich bin einfach voller Begeisterung und voller Motivation dabei. Das heißt, ich mache das, was ich tue, mit 110%. Und ob ich jetzt mit dir alleine hier sitze und wir haben hier ein paar Kameras und Kameramann Samuel, oder ob ich jetzt vor 10.000 spreche oder ich mache mal vielleicht ein Seminar vor 50 Leuten, ist mir vollkommen egal. Also du wirst immer erleben, dass ich immer 110% gebe, ob eine Person oder 10.000. Und egal, was ich tue, wenn ich etwas mache, mache ich es mit allem, was ich tue. Weil ich glaube, wenn man eines macht, so macht man alles. Wie im Kleinen, so auch im Großen. Und wie man anfängt, so auch später dann am Ende. Und viele verstehen das nicht. Die sagen, ja, wenn ich jetzt den Punkt habe, wo es um was Großes geht, dann bringe ich mich um 110% ein. Aber jetzt geht's ja nur darum, den Brief zu schreiben. Oder jetzt geht's nur darum, die Ablage zu machen. Aber wenn ich meine Privatablage mache, dann mache ich ich schiebe die ein ja vor mir her. Aber wenn ich dann dabei bin, habe das ganze Kästchen, dann mache ich es dann mache ich es wirklich akribisch und mit voller Energie. Und egal, was ich tue, also der zweite Punkt, gib 110%. Weil ich glaube, nach dem Gesetz von Geben und Nehmen, wenn du dich 110% einbringst, dann wirst du wie ein Bumerang auch wieder die Energie vom Universum zurückbekommen. Und das Dritte ist, was ich glaube, was mich unterscheidet, das ist die Authentizität. Das heißt, viele sagen, du musst Storytelling machen und dann wird ja, ich hatte auch eine schwierige Kindheit. Ja, aber ich meine, ich habe das vor 30 Jahren halt schon erzählt und ich habe das halt erlebt und ich habe halt die höchsten Höhen mitgemacht. Ich habe 56 Weltmeister, Olympiasieger, Europameister im Sport trainiert. Also viele wären froh, wenn sie einen einzigen trainieren können. Ich habe 56 zu Titeln und zu Erfolgen gebracht. Ich war, glaube ich, in über 80 Talks. Schuss zu Gast. Also ich war eine halbe Milliarde schwer. Ich habe alles gehabt, was man sich materiell vorstellen kann. Und ich habe auf der anderen Seite aber auch wirklich die tiefsten Tiefen ausgelotet. Und ich weiß, was es bedeutet, alles zu finden. Ich weiß, was es bedeutet, nichts zu haben. Ja, im Gegenteil, wenn ich damals 2004 an einem Bettler vorbeigelaufen bin, dann habe ich zu meiner Frau gesagt, schau mal, der arme Mann hat 6,6 Millionen mehr als wir. Dann guckt sie mich an und sagt, hä? Dann sage ich, der hat null Schulden vielleicht, hat jetzt aber 1 Euro, den ich gegeben habe, im Hut und ich habe 6,6 Millionen Schulden. Also ich weiß, was es bedeutet, oben oder unten zu sein und ich glaube, ich habe meine Mitte gefunden. Heute bin ich finanziell frei. Wenn ich dir eine Zusage gebe für ein Interview, mache ich es gerne. Ich muss es nicht mehr. Ich kann meine Firma weiter aufbauen. Ich muss es nicht mehr. Ich kann mehr Geld verdienen. Ich muss es nicht mehr. Und diese drei Punkte, ich glaube, dass diese Authentizität ist wichtig. Und wir haben mittlerweile über 300.000 Coaches, Trainer und Berater im Markt. Als ich damals 2004 angefangen habe, waren es 30.000. Und allein 30.000 kommen dieses Jahr neu in den Markt. Und ich glaube, dass man aufpassen muss, wem hört man zu. Es gibt mittlerweile so viel, die erzählen was, aber das ist alles Theorie. Die waren bei mir auf den Seminaren, bei dir in den Coachings, die holen sich überall das Wissen, aber sie haben es nicht durchlebt. Und jeder muss entscheiden, will ich es von jemandem, der theoretisch weiß, wie es funktioniert, oder möchte ich einen Praktiker, der wirklich vielleicht auch mal Fehler gemacht hat, aber das macht ihn ja nicht schlechter, sondern ich glaube, Fehler zu machen und aus den Fehlern zu lernen, mal zu scheitern, gescheitert. Wenn wir das T wegnehmen, ist da das Wort gescheitert drin. Mhm. Ich glaube, wenn man aus den Fehlern lernt, kann man gescheiter werden.
Okay. Jetzt ist es ja so, dass wir nicht nur Stärken haben, wir haben ja auch Schwächen. Was würdest du sagen, was sind so die drei Punkte, wo du für dich weißt, oh, da muss ich noch ein bisschen an mir arbeiten?
Naja, also zunächst mal sind es nicht drei Schwächen, es sind wahrscheinlich hunderte Schwächen. Also wenn man eine Frau fragen würde, könnte jetzt losrattern. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, eines zu verstehen. Du sagst, an welchen Schwächen könntest du arbeiten? Ich glaube, dass es einfach so ist, wir haben Stärken, wir haben Schwächen. Und je mehr wir in einer Sache oder in wenigen Dingen Stärken haben, desto mehr gleicht das Leben auch wieder durch Schwächen in anderen Bereichen aus. Also ich zum Beispiel, ich habe wirklich wenig Talente. Also ich wie gesagt, ich bin nicht musikalisch, ich kann keinen geraden Ton singen, ich bin nicht künstlerisch, das hat mein Sohn von meiner Frau geerbt. Ich bin handwerklich eine Katastrophe, macht mir auch keinen Spaß. Ich bin eine Technik-Niete, ich bin eine Technik-Idiot. Also wenn ich einen neuen Fernseher habe mit einer Fernbedienung, dann kriege ich alles erklärt und dann nächsten Tag ist alles wieder weg. Also ich kann so vieles nicht, das ist wirklich eine Katastrophe. Aber früher habe ich dann versucht, an meinen Schwächen zu arbeiten, auch an meinen Charakterschwächen. Aber schau, wenn ich jetzt irgendwo 5% in einer Sache habe und ich arbeite an mir und ich verdopple das, dann bin ich bei 10%. Mhm. Wenn ich irgendwo aber 80% oder 100% Stärke habe und ich arbeite an der Stärke und ich verdopple das, dann wird aus 80% 160%. Das heißt, ich habe für mich eines gelernt, einfach meine Schwächen teilweise, wo ich, man muss unterscheiden, Schwächen, wo ich anderen schade und weh tue, da möchte ich gerne daran arbeiten. Aber auf der anderen Seite, zum Beispiel, ich habe ein bisschen aufbrausendes Wesen, ich bin ein bisschen cholerisch, ich bin ungeduldig, aber Ungeduld geht schon wieder los. Ist es eine Schwäche oder eine Stärke? Mhm. Also ich gehe meiner Umwelt auf die Nerven, weil alles zu langsam ist und es geht mir nicht schnell genug und ich frage gleich 5-mal nach, ist es schon erledigt? Das nervt natürlich die Leute und bringt sie unter Stress. Andererseits bin ich auch durch die Ungeduld dorthin gekommen, wo ich heute bin. Also ich habe mal einen schönen Satz gelesen, es ist nicht wichtig, sich auf die Schwächen zu konzentrieren, sondern seine Stärken zu stärken.
Ja. Und genau das würdest du wahrscheinlich auch deinen Zuhörern und Zuschauern empfehlen, sich vielmehr auf die Stärken zu konzentrieren, die weiter auszubauen, anstatt sich selbst immer kleiner zu machen und zu sagen, boah, das kann ich nicht, oder das kriege ich nicht.
Nimm mal so ein Boris Becker. Also, für was steht Boris Becker? Tennis. Ja. Und jetzt fragen wir uns, was kann er sonst noch? Und alles, was er sonst noch probiert hat, weil er geglaubt hat, er ist jetzt auch ein großer Geschäftsmann und hier und da, ging ja alles schief. Mhm. So. Aber die Frage ist, muss er mehr können als Tennis? Und als er dann nach Jahren sich wieder auf den Tennissport konzentriert hat und wurde der Trainer von Djokovic, ist er innerhalb von einem Jahr Nummer 1 geworden und hat dann einen Rekord nach dem anderen aufgestellt. Also da war er plötzlich wieder in seinem Metier, da war er wieder in seinem Ding, in seiner Aufgabe und wuppdig war er plötzlich wieder anerkannt, hat die Reputation wieder bekommen, er war plötzlich wieder in den Medien auch mal positiv drin gewesen. Also müssen wir viel können? Ein Thomas Gottschalk, den ich mal kennengelernt habe, hat mir gesagt, ich kann quasseln und ich kann auf einer oberflächlichen Ebene quasseln und den Leuten Spaß vermitteln und eine gewisse Leichtigkeit des Seins. Mehr kann ich nicht, sagt er. Und das hat dafür gesorgt, dass er heute immer noch unser Thomas Gottschalk ist, dem wir immer noch gerne zuhören, der immer noch im Fernsehen vertreten ist, der einer der wenigen Superstars ist, den wir haben. Also ich glaube nicht, dass wir so viel können müssen, aber wir müssen auch nicht so viel wissen. Mhm. Also nicht wer am meisten weiß, gewinnt das Spiel, sondern wer das Richtige weiß.
Ja. Lass uns mal zum Thema Erfolg und Misserfolg kommen. Jeder hat eine eigene Definition dazu. Was ist deine persönliche Definition zum Thema Erfolg und Misserfolg?
Wir wollen ja gar keinen Erfolg.
Okay.
Also wenn wir sagen, ich will Erfolg, meinen wir eigentlich was ganz anderes. Denn egal, was wir unter Erfolg verstehen, das ist ja bei jedem anders. Der eine sagt, Erfolg ist, wenn ich gesund bin. Der nächste sagt, Beziehungen müssen funktionieren. Der nächste sagt, ich brauche Geld und meine Häuser und bla bla bla. Der nächste sagt, ich will beruflich mich verwirklichen. Also der nächste sagt, ich will die Welt retten, das Klima, das ist ein Erfolg. Also Erfolg ist was vollkommen Subjektives. Und hinter dem Erfolg steckt eigentlich was ganz anderes. Denn schau, wenn wir auf der ganzen Welt uns mal mit allen Menschen beschäftigen, egal was wir, welche Wege wir gehen, am Ende wollen wir alle nur was ganz Einfaches, nämlich glücklich sein. Und wir strampeln uns ab und wir machen und wir tun und wir gehen Wege und am Ende haben wir so viel erreicht, möglicherweise, und sind vielleicht doch nicht glücklich geworden. Wenn es nicht so wäre, würde es nicht Beispiele geben, wie ein Elvis Presley, der mit 42 als Wrack gestorben ist, ein Michael Jackson mit 49 Jahren, viel zu früh, Leute sich umbringen, die alles haben, ein Robbie Williams, der größte Sänger seiner Zeit, alles gehabt, wo man sagt, boah, der hat Geld, der hat seine Häuser, der hat Anerkennung, der verkauft in 2 Stunden 1,6 Millionen Tickets für seine Tour, die Mädels der Welt lieben den, der kann jeder haben, also alles, was man sich so, boah, als junger Mann mal so vorgestellt, der hat alles und nimmt Antidepressiva seit 20 Jahren. Das heißt, wir wollen glücklich sein. Und deshalb ist Erfolg für mich, ist dann, wenn du glücklich bist. Und es ist egal, was du tust. Du musst in dem, was du tust, dein Glück finden. So ist das eine. Und was ist Misserfolg? Misserfolg ist einfach nur ein Verkehrsschild für mich. Das heißt, wenn ich wichtiger als die Wege, immer richtiger zu gehen, ist es erst einmal, seinen richtigen Weg zu gehen. Und wenn ich dann den richtigen Weg gefunden habe und auf diesem Weg, ich weiß, mein Ding ist, auf der Bühne zu stehen oder per Online, wie auch immer, mein Wissen weiterzugeben, das ist mein Ding. Und wenn ich jetzt auf diesem Weg unterwegs bin und plötzlich gibt's einen Misserfolg, dann ist es ein Verkehrszeichen. Es ist irgendein Zeichen dafür, dass es irgendetwas zu lernen gibt, was zu verändern gibt, dass ich irgendwo von diesem eigentlich klaren Weg wieder vielleicht so einen Schritt, 2 Schritte weggekommen bin und jetzt kommt so ein Verkehrszeichen. Nur das Problem ist, das erste Verkehrszeichen tut nicht weh. Und was machen wir? Wir nehmen es gar nicht zur Kenntnis, wir laufen weiter. Und dann kommt das zweite Verkehrszeichen, macht schon boing, tut ein bisschen weh, aber noch nicht so schlimm und wir laufen weiter, bis dann das Riesenverkehrsschild kommt, boom! Und dann, wenn es richtig weh tut, dann sind wir bereit, was zu verändern. Und ich habe halt gelernt, früher hinzuschauen, wenn kleinere Misserfolge kommen, es ist für mich alles, sind alles für mich Verkehrszeichen, Zeichen des Lebens. Jürgen, guck mal hin, was stimmt nicht, wo kannst du dich verändern, wo bist du vielleicht von deinem Weg wieder abgekommen?
Okay. Jetzt hast du bis jetzt schon mega spannende Ansichten rübergebracht und meine Frage hierzu wäre, ob deine Ansichten auch in deinem neuen Buch drin sind. Denken, Handeln, Wohlstand. Worum geht es in diesem Buch? Und warum sollte das Buch jeder unbedingt gelesen haben?
Good morning, this is your wake-up call.
Okay, das war der erste Teil meines persönlichen Interviews mit Jürgen Höller und den zweiten Teil veröffentlichen wir direkt in den nächsten Tagen. In diesem Sinne, sei gespannt, was da noch alles kommt und vor allem wird es eben ganz speziell für meine Podcast-Community auch eine Überraschung geben. Wie die aussehen wird, wie gesagt, in Kürze hier in Teil 2 und bis dahin wünsche ich dir natürlich weiterhin viel Erfolg. Pass gut auf dich auf. Wir hören uns. Bis bald. Mach's gut. Ciao.
That's it for today, but tune in next time on Patrick Griner's podcast show. You want real powerful success and better investments to go straight through the roof? Then send your personal questions to his Fanbook fan page and get live on the show. Practical and tactical advices which can be applied immediately all by yourself. Be curious on Patrick Griner's next upcoming show. Thank you for listening and enjoy your day.